Als Predigttext haben wir ein Wort aus dem Propheten Jeremias aus dem Kapitel 29. In diesem Kapitel wendet sich der Prophet an die Israeliten, die in Babylon im Exil leben und die dort auch in einer Situation der Verunsicherung und der Unzufriedenheit sind. Ich lese Jeremia 29 ab Vers 4. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu den Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehret euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn's ihr wohl geht, so geht's auch euch wohl. Liebe Schwestern und Brüder, Häuser bauen, das muss man den Schwaben ja nicht erst sagen. Wenn es etwas gibt, was man über die Schwaben so sprichwörtlich weiß, dann ist es auf der einen Seite, dass sie alles können, außer Hochdeutsch. Und auf der anderen Seite kennen viele, auch außerhalb des Ländles, diesen Spruch, schaffe, schaffe, Häusle baue. Und viele haben es ja auch geschafft. Und jetzt mal Hand aufs Herz, wie viele von Ihnen wohnen denn im eigenen Häusle oder wenigstens in der eigenen Wohnung? Und all diejenigen, die kein eigenes Häusle haben, haben doch zumindest den Wunsch, zu Hause zu sein, vielleicht auch im eigenen Haus zu wohnen, was sie sich vielleicht gerade aber nicht leisten können. Ein Zuhause haben, zu Hause sein, das ist eine ganz tiefe Sehnsucht in uns Menschen. Und all diejenigen, die im Laufe ihres Lebens ihr Zuhause verlassen mussten, unfreiwillig, die können das ganz sicher bestätigen. Ein Zuhause zurücklassen ist eine schreckliche Erfahrung. Menschen zurücklassen, die man liebt, mit denen man gelebt hat. Und ein neues Zuhause finden, vielleicht sogar in einem neuen Land, das ist wirklich eine große Herausforderung. Ich weiß nicht, ob Sie die ZDF-Reihe 37 Grad kennen, in der immer wieder interessante Reportagen über Menschen in unserem Land gezeigt werden. Vor einigen Wochen ging es um drei Familien, die kurz davor stehen, ihre Wohnung zu verlieren. Und da wurde deutlich, dass Zuhausesein nicht nur eine Sehnsucht ist, sondern eben auch ein existenzielles Bedürfnis. Bei einer Familie war die Kündigung ins Haus geflattert wegen Mietschulden, bei anderen wegen Eigenbedarf der Vermieter. Und es wurde sehr eindrücklich gezeigt, wie um ein Haar eine sechsköpfige Familie, Vater, Mutter, drei Kinder und ein Neugeborenes auf der Straße gestanden wären. Eine deutsche, normale Familie. Wenige Tage vor der Zwangsräumung gab es dann doch noch ein passendes Angebot. Und auch das gibt es, hat der Film gezeigt, obdachlos mit Job, weil auch zwei volle Stellen im Niedriglohnsektor nicht reichen, um Miete, um Lebenshaltungskosten zu decken. Auch diese Wirklichkeit gibt es in unserem Land. Und jetzt ist in unserem heutigen Predigttext ausdrücklich davon die Rede, Häuser zu bauen und darin zu wohnen. Wie gesagt, für Schwaben heißt das Wasser in den Bach schütten. Aber die Israeliten in Babylon schlugen sich ja nicht herum mit Mietpreisbremse und Wohngeldantrag. Sie hatten keine Bausparverträge und mussten sich auch nicht mit Bauvoranfrage, Baustellenverordnung und Ortsbauaussatzung auskennen. Ihr Problem war schlicht und ergreifend, sie lebten in einer Stadt, die nicht ihre Heimat war. Sie hatten ihre Heimat verloren und ihr Zuhause. Und sie wollten aus dieser Stadt, aus Babylon, so schnell wie möglich wieder weg, zurück nach Israel. Denn sie waren ja nicht freiwillig nach Babylon gekommen. Nach der Eroberung Jerusalems hatten die Babylonier die jüdische Oberschicht ins Exil verschleppt. Das Kalkül war durchdacht. Ohne die führenden Köpfe des Landes würde der Wiederaufbau lange dauern. Und so lange ging von diesem kleinen Staat auch keine Gefahr aus. Nun saßen die Israeliten in der Fremde fest und mussten für die verhassten Herren arbeiten. Und was noch schwerer wog, sie konnten ihre gewohnten Gottesdienste nicht mehr feiern. Der Tempel in Jerusalem war zerstört und weit weg, und in Babylon gab es andere Götter. In der Seelsorge haben mir immer wieder alte Menschen erzählt, wie sie nach dem Krieg als Flüchtlinge in Deutschland behandelt wurden. Es mussten ja Millionen untergebracht werden, zusätzlich zu denen, die durch Bombenangriffe ihre Häuser verloren hatten. Man musste zusammenrücken, die knappen Vorräte und den begrenzten Raum miteinander teilen. Und das mit Menschen, die man nicht kannte, die man sich nicht ausgesucht hatte und die häufig eine sehr dramatische Geschichte hinter sich hatten. Und so manche der Flüchtlinge bekamen den Unmut der ansässigen Bevölkerung zu spüren, haben sie mir erzählt. Manchmal unverhohlen, oft aber mit vielen kleinen Schikanen. Aber die Flüchtlinge konnten sich ja nicht wehren. Sie mussten ja froh sein, dass sie irgendwo untergekommen waren. Glücklicherweise war das nicht überall so. Manche der Fremden wurden freundlich aufgenommen und irgendwann gab es Beziehungen hin und her. Auch die Israeliten in Babylon waren nicht geliebt, allenfalls geduldet. Man nahm sie, weil man sie brauchte. Sie fühlten sich in Babylon nicht wohl. Und deshalb, denke ich, müssen ihnen die Worte Jeremias als eine gewaltige Zumutung erschienen sein. Hier in dieser Fremde, unter den Herren, denen wir dienen müssen, sollen wir uns häuslich einrichten und ein Zuhause und eine Heimat finden? Der spinnt doch, der Prophet. Das Beste suchen für diese Stadt, das kann Gott doch nicht von uns verlangen. Dagegen ist es ja ein leichtes, hier in Ulm gut zu leben, finde ich, jedenfalls als neu Zugezogener. Zumindest, wenn man eine schöne Wohnung hat. Dann kann man hier auch als Nicht-Ulmer gut leben oder als Neu-Ulmer. Neu-Ulmer in dem Fall nicht einer von über der Donau drüben, sondern einer, der neu ist in Ulm. Ja, gar nicht so einfach hier in Ulm und um Ulm herum. Aber schauen wir doch genau hin, was Gott denn tatsächlich von diesen Menschen erwartet, ja verlangt. Zweierlei will ich herausheben. Erstens, die Israeliten sollen Häuser bauen, Gärten pflanzen und ihre Früchte genießen und Familien gründen. Häuser bauen also. Und zweitens, sie sollen für die Stadt und die Menschen beten. Schauen wir zuerst auf das Häuser bauen, Gärten pflanzen und ihre Früchte genießen. Liebe Gemeinde, liebe Häuslebauer, liebe Gartenfreunde, wenn ich in die Bibel schaue, stelle ich fest, dass Häuser bauen und Gärten anlegen etwas Paradiesisches haben. Und vielleicht ist es Ihnen beim Hören des Predigtexts auch so gegangen, diese Aufforderung, sich zu vermehren, die klingt ja an die ersten Worte, die Gott an Menschen gerichtet hat. Lebt auf dieser Erde, sorgt gut für sie und vermehrt euch. Wenn der Prophet diese Worte gebraucht, dann knüpft er an ganz alte, an ursprüngliche Erfahrungen der Menschen mit Gott an. Und er erinnert sie an das Paradiesische des Gartens und des Zuhause-Seins. Ich denke mir, im Mittelalter war das den Menschen noch ganz anders bewusst, dass Gärten etwas vom Paradies widerspiegeln. Als die Mönche und Nonnen hier in unserem Land Klöster erbauten und Gärten errichteten, um sich zu versorgen, dann war das ein großer Kontrast zu der Umgebung, die man mit Fug und Recht als Urwald bezeichnen konnte. Und mitten in diesen unendlichen dunklen Wäldern ein Haus, das Schutz bietet, ein Garten, in dem Gemüse und Obst wachsen, in dem Heilkräuter und Blumen für seelisches und leibliches Wohl sorgen. Ja, Gärten haben etwas Paradiesisches. Und die kunstvolle und durchdachte Anlage der Gärten in den Klöstern unterstreichen das noch einmal. Und wer heute seinen Garten liebevoll pflegt, wer ihn für sich nutzt, wer die Früchte vielleicht mit anderen teilt und den Garten auch anderen zugänglich macht, ja, der holt auch so etwas vom Paradies hierher auf die Erde. Und tatsächlich ist ja auch manches Gärtchen fast wie ein kleines Paradies anzuschauen, auch wenn der Herbst der Pracht erstmal ein Ende gesetzt hat. Wir wissen, im Frühjahr wird es wieder grünen und blühen. Bei den Propheten Micha und Jesaja wird die neue Welt Gottes ganz ähnlich beschrieben. Sie werden Häuser bauen und bewohnen, sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen, heißt es in Jesaja 65. Und bei Micha: ein jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen und niemand wird sie schrecken. Für Deutschland müssten wir den Feigenbaum vielleicht durch einen Birnbaum oder Apfelbaum ersetzen, denn ob die Feigen hier überall wirklich reif werden, das weiß ich nicht. Aber das Bild, das dahinter steht, ist ein wunderbares. Menschen leben in Ruhe und in Frieden. Und das ist in diesem Fall ganz umfassend gemeint. Nicht nur ein innerer Friede, der davon kommt, dass ich abends nach getaner Arbeit auf dem Gartenbänkle sitze und mir vielleicht noch ein Viertele schmecken lasse. Nein, es ist ein Frieden, der alles umfasst. Keine Bedrohung durch Feinde, durch Missernten oder was auch immer unser Leben schwierig macht. All das steckt in diesem Bild vom Sitzen unter dem Weinstock und dem Feigenbaum. Eine Welt, in der es kein Leid, keinen Schmerz, keine Tränen und keinen Tod mehr geben wird. Dafür steht das Sitzen unterm Feigenbaum und unterm Weinstock. Vielleicht wird es in dieser neuen Welt dann auch kein Unkraut mehr geben, das die Schönheit des Gartens beeinträchtigt und uns heute noch so beschäftigt. Aber ganz sicher bin ich mir da nicht. Vielleicht werden wir dann auch die Wildkräuter und die Spontanvegetation zu schätzen wissen. Nun, wenn Häuser und Gärten etwas vom Paradies in dieser Welt widerspiegeln, dann sind sie ja wohl auch der Mühe wert. Und viele tun das in ihrem häuslichen Zuhause durchaus. Manchmal habe ich darunter gelitten, dass nicht in allen Gemeinden, in denen ich tätig war, die Gemeindehäuser dieselbe Liebe und Pflege erfahren haben wie die Häuser der Gemeindeglieder. Aber ich kenne auch viele Menschen, denen ihre Kirche, also ihr Gebäude, eine Menge Zeit und Geld wert sind. Und hat Gott nicht ein ebenso schönes Haus wie unser eigenes verdient? Eines, das mit genauso viel Liebe gepflegt und gehegt wird, in dem man sich wohlfühlt, in dem man sich zu Hause fühlen kann, schon wenn man die Türe öffnet. Generationen von kirchlichen Bauherren haben in den irdischen Bauten Gottes Herrlichkeit abgebildet. Ohne diesen grundlegenden Gedanken wäre ein Ulmer Münster gar nicht vorstellbar. Es ist ja nicht nur zur Ehre der Bauherren und der Dombauhütte errichtet worden, sondern zur Ehre Gottes und um seine Herrlichkeit wiederzuspiegeln. Und wahre Schönheit strahlt um ihrer selbst willen und eben auch zu Gottes Ehre. Also, Häuser bauen, Gärten pflanzen, Früchte genießen, all das ehrt Gott und erfüllt seinen Auftrag, diese Erde zu füllen und in ihr das Leben zu gestalten. Vielleicht kann ein Gärtner auf diese Weise auch ein Prediger sein, genauso wie der Verkündiger auf der Kanzel. Und abgesehen davon, Unkraut jäten, Blätter rächen, Sträucher schneiden und das alles tun Körper und Geist und Seele gut. Für mich ist es jedenfalls immer wieder auch etwas Entspannendes. Und es hat etwas Paradiesisches. Zu Hause sein, sich wohlfühlen, in Sicherheit und Frieden leben, das ist das eine, das der Prophet den Israeliten mitgibt. Und das sollen sie in der Fremde, in der ungeliebten Umgebung tun. Denn der Prophet hat noch ein zweites Anliegen. Die Israeliten sollen sich Häuser bauen und für die Stadt beten. Vielleicht könnte man die beiden Gedanken auch noch anders verbinden. Die Israeliten sollen hier ankommen und zu Hause sein, damit sie in dieser Stadt Gutes tun können. Denn ohne die Sicherheit, ohne das Zuhause-Sein geht das womöglich nicht. Trotzdem wird den Verbannten das erst einmal nicht geschmeckt haben, was sie da gehört haben. Einerseits steckt hinter diesem Rat bzw. hinter diesem Auftrag große Weisheit, aber es ist eben auch eine Zumutung für die Menschen und die Stadt zu beten, die dem Volk Israel so viel Leid und Zerstörung gebracht hat. Und wo auch jetzt noch die Frage ist, welche Götter sind denn die richtigen? Aber wer im eigenen Herzen den Hass und die Abneigung und den Widerstand bewahrt, tut sich selbst nichts Gutes. Jeremia bringt das so auf den Punkt: Wenn es der Stadt wohl geht, so geht es auch euch wohl, innerlich, aber auch äußerlich. Den Groll begraben können, auch gegenüber denen, die mich verletzt haben oder die mir etwas angetan haben. Den Groll begraben und durch Liebe ersetzen, das ist ein wunderbares Geschenk Gottes. Ich möchte eine Geschichte erzählen von einem, dem das gelungen ist, von Nelson Mandela. Viele Jahre saß er unschuldig im Gefängnis. Er hatte nichts verbrochen, er hatte sich lediglich für eine gleiche Behandlung schwarzer, farbiger und weißer Menschen in Südafrika eingesetzt. Einmal hielt der Gefängnispfarrer einen Gottesdienst, in dem auch das Abendmahl gefeiert wurde. Ein Wärter war abgestellt, um den Gottesdienst zu überwachen und ein Auge auf die Gefangenen zu haben. Gerade wollte der Pfarrer mit dem Abendmahl beginnen. Da ging Nelson Mandela zu dem Wärter. Er fragte den Wärter, ob er ein Christ sei. Und als der Wärter bejahte, lud Nelson Mandela ihn zum Abendmahl ein und sie teilten Brot und Wein. Die Liebe Gottes überwindet Hass, Zorn, Ablehnung und vielleicht sollten wir ergänzen, Gleichgültigkeit. So kann einer handeln, der auch die Feinde in Gottes Hände legt. Und nichts anderes ist es ja, wenn wir für die Stadt und für die Menschen in der Stadt beten. Für mich heißt das, sie unter den Segen Gottes stellen, so wie es Jesus in seiner Bergpredigt uns ans Herz gelegt hat. Die Sonne und der Regen, Sonne scheint über Gerechte und Ungerechte und auch der Regen fällt für alle. Ob sie Gott lieben oder nicht, ob sie ihn kennen oder nicht, Gott macht keinen Unterschied. Die Sonne lacht für diejenigen, die ich mag, aber auch für die, die mich ärgern, die ich unmöglich finde, für die, die mir etwas angetan haben und auch für die, die mir völlig egal sind. Aber Gott sind sie eben nicht egal. Und auf diese Weise, indem ich auch diese Menschen in den Blick nehme und sie Gott anbefehle, kann ich selbst Frieden finden. Wenn ich das schaffe, dann stelle ich die Liebe Gottes über meine Enttäuschungen und Verletzungen. Und meine Gleichgültigkeit verschwindet. Was und wen ich Gott im Gebet anbefehle, wird mir wichtig und bedeutsam. Für andere beten, da kann ich nicht mehr wegschauen und so tun, als ginge mich das nicht an. Im Gegenteil, für die Stadt beten macht mir die Stadt lieb, überwindet Grenzen, lässt Fremde in einem neuen, anderen, freundlichen Licht erscheinen. Deshalb meine ich, sind es weise, aber ganz sicher auch herausfordernde Anliegen, die Jeremia den Israeliten in Babylon mitgibt. Ja, sucht euch ein Zuhause, werdet heimisch, auch da, wo ihr euch die Heimat nicht ausgesucht habt, damit ihr für diese Stadt Gutes tun könnt, damit ihr für sie beten könnt, damit ihr in dieser Stadt den Geist Gottes bewirken könnt, damit ihr den Frieden stärken könnt untereinander und mit jedermann. Dazu sind wir auch gerade in diesen Tagen eingeladen, wo neue Gräben aufgerissen werden zwischen denen, die Corona-konform unterwegs sind und denen, denen die Regeln egal sind oder die sich darüber hinwegsetzen. Zwischen denen, die uns scheinbar einengen und unser Leben beschneiden, unseren Lebensraum und uns, die wir unter manchen Bestimmungen leiden. Unser Auftrag ist jedoch nicht zu spalten oder aufzuteilen, sondern zu verbinden und der Stadt Bestes zu suchen, indem wir für sie beten. Und dieses Beten heißt dann eben auch nicht, dass Gott sich schon kümmern wird und wir fein raus sind, sondern im Gegenteil. Für Menschen und für die Stadt beten heißt, dass mir die Menschen und die Stadt lieb werden und ich deshalb in ihr tätig werde. Dazu ermuntert uns Gott, dazu fordert uns der Prophet auch heute noch auf. Und gelegentlich und immer wieder dürfen wir dann auch das tun, was uns stärkt und nährt, nämlich unter unserem Feigenbaum und Weinstock sitzen und die Früchte unserer Arbeit genießen und dass die Zusage Gottes, dass wir bei ihm immer und überall zu Hause sind. Amen.